Moin, willkommen im Waschsalon. Milch und Zucker? Nee, habe ich nicht da. Denn heute nur eine Kurzwäsche. Wie jetzt, will ich dir sagen, die Woche dazwischen, wie so eine neue Folge. Und was ist überhaupt mit Kurzwäsche? Ich hatte es in der letzten Folge laut angedacht, dass man, nicht man, ich, so eine Art Waschsalon-Newsletter machen könnte. Jeweils ein Thema, das aktuell bei mir auf dem Radar gelandet ist und ich für interessant genug halte, es hier mal im Waschsalon anzusprechen. Also jetzt nichts von den typischen Themen, Free Agency oder Draft oder Combine oder sowas. Das gibt's, wie ihr wisst, überall oder an vielen anderen Stellen, auf Deutsch, auf Englisch und auch sehr kompetent. Ich habe so meine üblichen Themen links und rechts des eigentlichen Spielgeschehens dabei auf dem Schirm. Und das dann im Rahmen dieser Kurzwäsche zunächst alleinstehend, aber vielleicht auch als Teil von mehreren Kurzwäschen. Oder als Auslöser, als Auftakt oder Ergänzung für eine ganze Waschsalonfolge, für einen Vollwaschgang. Dann mit Historie und Kontext. Aber wie gesagt, erstmal relativ kurz und knackig. Ja, und warum, wird ihr die jetzt fragen? Hat er nicht gerade noch was erzählt, dass er die Schreibtischsitzerei reduzieren will? Ja, völlig richtig. Will und muss ich auch. Ganz aktuell habe ich da die nächste Baustelle. Der Lack ist sowas von ab. Rechte Schulter. Was genau, man weiß es nicht. Kalkschulter, Frozen Shoulder oder altersbedingter Verschleiß mit massiver Schleimbeutelentzündung. Ich weiß es nicht, Herr Doc weiß es auch nicht so ganz genau. Die letzte Woche war jedenfalls trotz umfangreichem Einsatz von Schmerzmitteln jeglicher Art, hätte ich fast gesagt, war vergessen, Haken dran, Wiedersehen. Fast jede Nacht zu großen Teilen hier sitzend im Halbschlaf in meiner Man Cave verbracht, denn nach wenigen Stunden war an Liegen überhaupt nicht mehr zu denken. War eine ganz neue Erfahrung in Sachen Schmerzen, brauche ich aber nicht, hätte ich drauf verzichten können und aber irgendwas ist ja immer, ne? Aber ich komme schon wieder ins Sabbeln von wegen Kurzwäsche. Also, das Thema Schreibtisch ist und bleibt aktuell und ist auch ein Grund, warum es bislang noch keine weiteren NFL-Team-Specials mit Carsten und mir gab. So ein Team-Special, das ist ja Double Whammy, ne? Das ist der ganz große Burger. Ketchup, Mayo, Senf, Extrakäse, Jalapenos, Tomaten, Zwiebeln, hast du nicht gesehen. Zunächst umfangreiche Recherche und dann stundenlange Aufnahme. Ihr kennt uns. Also davor schrecke ich zurzeit noch zurück, aber da wird Carsten alleine schon für sorgen, dass das wieder losgeht. Keine Sorge. Aber wenn ich das mit der Kurzwäsche konsequent umsetze, sollte, so zumindest meine möglicherweise naive Idee, sollte mir das auch die Arbeit für die normalen Folgen erleichtern, weil dann hätte ich zu dem Thema ja schon etwas recherchiert und euch auch schon erzählt. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt und vor allem, ob es euch überhaupt interessiert. Ein weiterer Gedanke bei der Geschichte ist, Mensch, das passt doch eigentlich zu dem, was ich hier kürzlich in Sachen ja, Niveau, in Sachen Football-Berichterstattung, da ist Luft nach oben. Ich hoffe, mit meiner Kurzwäsche etwas zum Bildungsauftrag beitragen zu können. Vielleicht ist dann zumindest der und die Waschsalon-Hörer etwas besser informiert als andere. Damit wäre dann auch mein persönlicher Bildungsauftrag erfüllt. Einbildung ist ja auch eine Bildung, wie wir wissen. Die Kurzwäsche soll es jede zweite Woche geben. Also eine Woche Vollwaschgang, eine Woche Kurzwäsche. Ich denke dabei auch ganz besonders an meinen Freund Hansbert. Weiß Bescheid, Maschine, ne? Soll ja nicht langweilig werden. Nun aber geht's wirklich zur Sache. Wer hierzulande umfassend bewegte Bilder vom US-Sport in College oder den diversen Profiligen sehen möchte, hat es genau genommen einfacher und vielleicht sogar besser als der gemeine US-Zuschauer. Game Pass für die NFL, League Pass für die NBA, Center Ice für NHL, MLB TV für die Baseballer und selbst den rosa dry-aged Dribbelkünstler aus Argentinien und seine Einsätze in der Major League Soccer kann man hierzulande via Apple TV verfolgen. Ja, und bis letztes Jahr gab es für den College-Sport den ESPN Player. Und selbst wer sich nicht ganz so intensiv mit all dem beschäftigen möchte, wird bei RAN oder auch DAZN fündig. Das Ganze ist zwar alles andere als billig, aber immer noch deutlich günstiger als im Heimatland all dieser Sportarten. Und bei uns kommt das, ganz wichtig, über den Stream, also übers Intranet. In den USA ist das ja ähnlich. Nur, dass man da bei entsprechendem Interesse nicht immer direkt bei den jeweiligen Ligen einsteigt, sondern über die jeweiligen Lizenzinhaber der Übertragungsrechte, also den TV-Networks. Aus deren Sicht, ja, ist der amerikanische Markt da ein bisschen suboptimal organisiert, denn die Inhalte kommen da noch in erster Linie und teilweise sogar ausschließlich, Stichwort Fox, übers kostenpflichtige Kabelfernsehen. Nun scheint da aber etwas Bewegung in den Markt zu kommen. Scheint, denn nichts ist bislang wirklich konkret oder gar gewiss. Das, wie gesagt, bezieht sich alles erstmal ausschließlich auf den US-Markt, aber hat ja möglicherweise Auswirkungen auf unseren europäischen Markt. Und da einige von euch mich dahingehend auch schon angeschrieben haben, habe ich gedacht, dies dahalb und deswegen ist das doch mal ein Thema für meine erste Kurzwäsche. Seit ESPN, Fox und Warner Brothers Discovery in der Super Bowl-Woche mit der Ankündigung eines ehrgeizigen neuen Sport-Streaming-Dienstes für reichlich Aufsehen gesorgt haben, gibt es bisher mehr Fragen als Antworten zu diesem geplanten Gemeinschaftsunternehmen. Wird das die Killer-Applikation sein, die endlich mit diesem Kabelgeschäft in Amerika oder die dem Kabelgeschäft in Amerika ein Ende bereitet? Oder ist es ein großes Nichts, wie Mark Shapiro, Präsident und CEO von TKO, sagt? TKO, jetzt nicht verwechseln mit TK Maxx, die TKO Group Holdings Incorporation ist ein amerikanisches Medienkonglomerat, das von Endeavor im Rahmen einer Fusion zwischen World Wrestling Entertainment, WWE, und Zuffa, das ist die Muttergesellschaft von Ultimate Fighting Championship, UFC, den Cagefightern, gegründet wurde. Und die oder deren großen Wettbewerbe, die gibt es ja immer als Pay-Per-View. Insofern kennt er sich so ein bisschen in dem Business aus. Front Office Sports wollte das jetzt aber mal genauer wissen und hat deshalb Führungskräfte innerhalb und außerhalb der jeweiligen Unternehmen befragt. Die Antworten, ja, mitunter überraschend. Wie gesagt, während der Super Bowl-Woche kündigten ESPN, Fox und Warner Brothers Discovery, drei der größten Medienunternehmen der Welt, ein Projekt an, das sowohl ihrer Größe als auch dem Anlass angemessen war. Ein auf Sport fokussierter Streaming-Dienst. Ein Analyst bezeichnet das Ding als das Paket, auf das wir gewartet haben. Und immerhin das Wall Street Journal bezeichnet das Ganze als Meilenstein. Der Haken an der Sache, das ist noch kein fertiger Deal. Das ist mehr so eine Vereinbarung, dass man den Deal machen möchte. Und aus einer Pressemitteilung vom 6. Februar über das dreiköpfige Monster, laut Wall Street Journal mit dem Codenamen Raptor, gibt es bis jetzt wenig Konkretes und auch nur wenig Informationen. Deswegen ja eine Kurzwäsche. Und mehr als einen Monat später, nach dieser Pressemitteilung, gibt es auch immer noch keine Einigung. Front Office Sports hat immerhin erfahren, dass die drei Partner des Joint Ventures immer noch an einem Termsheet arbeiten, also einem Eckdatenpapier. Und dementsprechend gibt es noch keine endgültigen Vereinbarungen und schon gar nichts, was unterschriftsreif ist. In der Zwischenzeit scheinen andere grundlegende Fragen, wer wird denn zum Beispiel den Dienst betreiben und wie wird er heißen, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die Partner des Unternehmens ein Rätsel zu sein. Das Trio sagt selbst, dass die Gründung des Dienstes vorbehaltlich der Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung zwischen den Parteien erfolgt. Aber wie gesagt, diese Verhandlungen sind noch voll im Gange. Also bislang viel Rauch um wenig Konkretes. Was man bislang weiß: Der neue Streamer, der im Herbst diesen Jahres an den Start gehen soll, wird 14 Netzwerke, Networks umfassen und alles von NFL-Spielen, einschließlich der ersten Super Bowls von ESPN nach den Spielzeiten 26 und 30, den NBA Finals und den World Series bis hin zu Kampfsportarten und einer Vielzahl von College-Sportarten anbieten. Wobei alles von NFL-Spielen, komme ich gleich noch zu, der aufmerksame Hörer wird wahrscheinlich schon feststellen, wo hier der Haken liegt. Aufgrund seiner vielköpfigen Managementstruktur hat das Joint Venture den Spitznamen Hulu for Sports oder Spulu erhalten. Hulu ist in Amerika ein Fernsehsender, sowas ähnliches wie Waipu-TV. Bei Hulu kannst du alle möglichen Sender unter einem Dach bündeln. Also ein Abo und dann buy one, get three, so ungefähr. Jedes Unternehmen soll ein Drittel an diesem Spulu-Ding besitzen und zu gleichen Teilen im Vorstand vertreten sein. Die Inhalte werden auf nicht exklusiver Basis an den Dienst jeweils lizenziert. Drei Eigentümer mit konkurrierenden Interessen, das kann natürlich schnell mal zu Unstimmigkeiten und sogar Streitigkeiten im Management führen. In seinen Anfängen, es gibt ja alles schon mal, trug zum Beispiel das Vorbild Hulu deshalb den Spitznamen Clown Company. Und jetzt kommt's, was ich eben sagte, alle NFL-Inhalte. Nee, natürlich nicht, denn CBS Sports und NBC Sports, die sind nicht involviert. Und dann ist das natürlich immer noch nicht die allumfassende Lösung, das Paket, auf das wir gewartet haben, die das Kabel versus Streaming Problem lösen wird. Der CEO von Paramount, Bob Bakish, der warnte vielleicht aus einer gewissen Weitsicht heraus, dass es eben nur eine Teilmenge von Sportarten innerhalb dieses Paketes geben wird. Ohne CBS, ohne NBC ist das ja mal mehr oder weniger die Hälfte der NFL-Spiele. Und dann kommt noch Amazon dazu. Golf, Fußball, das ist nicht der versprochene und ich sag mal erhoffte Idealzustand. Aber es sind nicht nur die Rivalen, die Zweifel anmelden. Der bereits erwähnte Mark Shapiro, der macht ja mit seiner UFC über ESPN Plus ein großes Pay-Per-View-Geschäft. Der tat das ganze Startup als, wie gesagt, großes Nichts ab. Denn ja, ESPN ist dabei, aber von ESPN Plus, der Direct-to-Consumer-Plattform, davon ist bisher nicht die Rede. Deswegen sagt Shapiro, 40, 50, 60 Dollar für die Hälfte des NFL-Pakets pro Monat wohlgemerkt. Besonders bemerkenswert ist in dem Zusammenhang Fox-CEO Lachlan Murdoch, der die Abonnementsprognosen des Dienstes in so schwachen Worten beschrieb, dass es ehrlich gesagt schwerfällt nachzuvollziehen, warum Fox dann überhaupt teilnimmt, wenn der Chef von das Ganze oder von einem Drittel des Ganzen da selber nicht so ganz dran glaubt. ESPN, Fox und Warner Brothers Discovery selbst lehnen eine konkrete Stellungnahme ab. Aber Quellen mit direkter Kenntnis der Einführungsstrategie, ehemalige Führungskräfte aus einem der drei Unternehmen und Sportrechtsexperten äußerten in Interviews einen klaren Konsens. Dieses neue Unternehmen ist nicht annähernd fertig. Das Geschäft könnte sogar bereits in der Planungsphase völlig scheitern. Wie gesagt, die drei Partner arbeiten noch an einem unverbindlichen Termsheet. Eckdatenpapier. Unverbindlich. Unverbindliche Eckdaten. Geht's noch ein bisschen vager? Das hört sich für mich jetzt nicht gerade nach einem Projektmeilenstein an. Ganz im Gegenteil. Denn der Sportrechtsanwalt Dan Wallach erklärt auch ganz richtig oder dementsprechend, Termsheets sind in der Regel nicht bindend. Es sei denn, man hat sich auf alle wesentlichen Bedingungen geeinigt und das auch genau so darin festgehalten. In der Regel sind das Vereinbarungen, die noch vereinbart werden müssen. Also, ein ehemaliger leitender Angestellter eines der beteiligten Unternehmen, dem wie alle anderen Quellen Anonymität gewährt wurde, damit er offen sprechen kann, der warnte, die haben nicht mal einen Vertrag, die Sache könnte platzen. Insofern ist es bemerkenswert, warum hauen die da schon eine Pressemitteilung raus? Komme ich gleich nochmal zu. Ein führender Sportmedienberater, der mit mehreren Profiteams und College-Conferences zusammenarbeitet, der war von Anfang an aus einem ganz bestimmten Grund sehr skeptisch. Der sagte, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Denn es ist jedoch jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass sich die verschiedenen Unternehmen, die an einem Joint Venture mit mehreren Partnern beteiligt sind, bei der Ausarbeitung und Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung Zeit lassen. Dementsprechend sagt man der Öffentlichkeit gegenüber ja auch, ja, nee, ist alles in Ordnung, wir arbeiten dran. Aber nun kann man sagen, ja, also das ist jetzt eine unruhige See, aber das Ganze kriegen die schon in den Griff, die Wogen kann man dadurch glätten, dass man sich das Ganze einfach mal anguckt. Also das sind ja nun drei Unternehmen, die bereits durchaus starke Führungspersönlichkeiten haben. Nur, da müsste sich da mal jemand an die Spitze stellen und sagen, ich habe hier den Hut auf. Denn wer das Unternehmen letztendlich leiten wird, ist noch völlig unklar. Das hat zu Spekulationen geführt, dass die Partner diese Pressemitteilung überstürzt herausgegeben haben. Wie gesagt, ich habe mich ja auch gewundert, was soll das, wenn da so wenig konkrete Inhalte feststehen bisher. Tja, muss man mal die Experten fragen, in diesem Falle das Wall Street Journal. Möglicherweise, um eben die Wall Street mit einer, ich sag mal, sexy Schlagzeile vor den vierteljährlichen Gewinnbeteiligungen zu beeindrucken oder um, wenn so viele Leute daran beteiligt sind, ein Leck zu vermeiden, dass man, ich sag mal, die Nachrichtenlage selber im Griff hat. Die haben keinen Vertrag, die haben keinen Namen, die wissen nicht, wer es leiten soll. Ja, wie gesagt, alles, was es bisher gibt, ist eine Pressemitteilung. Wahrscheinlich war da kurz vor Leck etwas und man hat dann die Flucht nach vorn angetreten. Eine Quelle mit direkten Kenntnissen über die Strategie sagt, dass das Unternehmen fleißig Fortschritte bei der Suche nach einem CEO macht, der dann das Management-Team einstellen wird. Tja, aber bis dahin wird das Projekt tagtäglich von leitenden Angestellten und technischen Mitarbeitern aller drei Medienunternehmen sozusagen geleitet. Letztlich bedeutet das aber, dass niemand konkret die Verantwortung trägt. Wer auch immer dann die Leitung übernimmt, wird daran arbeiten müssen, die Beziehungen zu den Ligen zu verbessern. Denn die sind von der Ankündigung überrumpelt worden, wie eine Quelle mit direkter Kenntnis der Sachlage sagt. Normalerweise segnen die Ligen große strategische Initiativen ihrer Fernsehpartner ab. Aber das ist hier nicht geschehen. Die sind genauso überrascht, genauso umfangreich informiert worden wie wir. Mal abgesehen von ein paar Anrufen in letzter Minute, um sich abzusichern. Aber Commissioner von Profiligen, die mögen das so gar nicht, im Dunkeln gelassen zu werden und von solchen Sachen überrascht zu werden. Also in der Szene heißt es, das war ein unglaublich dummer Schachzug von ESPN und Warner Brothers Discovery, die NBA inmitten ihrer milliardenschweren Verhandlungen über den Zuschlag der Medienrechte so zu überrumpeln, dass sie sich nicht vorher um eine Beteiligung bemühten, macht die Liga jetzt misstrauisch. Die vermuten, Mensch, ist dieses Streaming-Kollektiv nicht so eine Art trojanisches Pferd? Ist das nicht ein Mechanismus, der es den Partnern ermöglicht, gemeinsam um die Rechte an Live-Spielen zu bieten, anstatt gegeneinander zu bieten? Denn das würde den Preis für die Übertragungsrechte senken. Und das ist etwas, was die Ligen natürlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, sehr nervös macht. Denn das, was sie für die Übertragungsrechte bekommen, das ist letztendlich der finanzielle Lebensnerv der jeweiligen Ligen. Und dementsprechend ist da in den jeweiligen Teppichetagen Krawall und Remi-Demi. Blindside-Hit, Flagrant Foul 2 und überhaupt. NBA-Commissioner Adam Silver machte seinen Unmut bei ESPN bei einem Auftritt in der Pat McAfee-Show deutlich. Als McAfee anmerkte, dass er keine Ahnung von dem Joint Venture hatte, warf Silver ein, ich auch nicht. Das war kein Versprecher, sagte der Top-Sportmanager, der Silver gut kennt. Adam ist sehr taktisch, sehr strategisch. Der ist Anwalt. Der hat damit mit nur einem Satz schon mal einen Warnschuss über den Bug gegeben. Die Ligen mögen jetzt verärgert sein, aber letztlich glauben und hoffen ESPN, Fox und Warner Brothers, dass das neue Unternehmen den Wert und die Reichweite ihrer Inhalte nur steigern wird. Der Wert und sicherlich auch die Reichweite werden von der Antwort auf die vielleicht kniffligste Fragen von allen abhängen. How much is the fish? Wie viel wird das Ganze kosten? Das Skinny Bundle, also ich sag mal das Einsteigerpaket, das muss genau den richtigen Preis haben, um bisherige Kabelkunden und vor allem auch Kabelverweigerer anzulocken. Als Murdoch von Fox auf der Morgan Stanley Conference letzte Woche gefragt wurde, ob der Preis zwischen 40 und 50 Dollar liegen würde, sagte er, er würde in den höheren Bereich dessen liegen, worüber die Leute gesprochen haben. Sehr konkrete Antwort. Hätte auch sagen können, morgen wird es in Arizona nicht regnen. Also für mich heißt das 50 Dollar oder mehr. Das ist aber immer noch billiger als die 72,99 Dollar pro Monat oder gerade die 76,99 Dollar für vergleichbare Mehrkanaldienste wie YouTube TV oder Hulu Plus Live TV. Aber es wird eben auch viel weniger zu sehen sein. Mit Blick auf die Zukunft sagte Murdoch voraus, dass der Streamer innerhalb von 5 Jahren 5 Millionen Abonnenten gewinnen könnte. Dazu will man die bisherigen 60 Millionen Haushalte ansprechen, die kein Kabelfernsehen haben und das traditionelle Kabel-Satellitenfernsehen bisher gemieden haben. Das sei ein riesiger Markt, so Murdoch. Das sei die Hälfte der Fernsehhaushalte in den USA. Und, da hat er ja nicht ganz Unrecht, man würde wissen, dass Sport die Nummer 1 bei den Zuschauerzahlen und Abonnements ist. Ja, das stimmt wohl, predige ich ja hier im Waschsalon auch immer wieder. Aber seine eigene Vorhersage wird jetzt nicht so überzeugend, dass es dem Namen- und führungslosen Unternehmen gelingen wird, diesen Markt tatsächlich erfolgreich anzusprechen. Denn wie gesagt, das steht und fällt zunächst erstmal mit dem Preis. Gut, eine Sache, die dem neuen Streamingdienst sicherlich reichlich Zulauf bescheren würde, wäre ein zuverlässiges Produkt, nicht ein zuverlässiges. Nun werdet ihr sagen, wo selbstverständlich. Ja, grau ist alle Theorie, denn einer dieser Mehrkanaldienste, namentlich YouTube TV, hatte in den USA zuletzt den Ruf, immer genau dann sozusagen abzustürzen oder das Bild einfrieren zu lassen, sobald sich ein Team in der NFL der Endzone näherte. Murdochs Fox ist bei der Produktentwicklung federführend. Aber genau das bereitet Skeptikern Kopfzerbrechen. Denn bislang hat Fox sich aus diesen ganzen Streaming-Kriegen herausgehalten. Ja, das war bisher eine kluge Strategie, mit der Fox die Milliardenverluste vermieden hat, die Konkurrenten wie Disney erlitten haben. Aber das heißt auch, zumindest ist theoretisch, dass Fox damit auf technischer Ebene noch ein absoluter Rookie ist, ein Neuling, keine Erfahrung hat und damit weniger gut vorbereitet ist als seine Partner. Andererseits, die Fox Sports App lieferte zum Beispiel während der Berichterstattung über den Super Bowl in Glendale, Arizona, tatsächlich kabelfernsehähnliche Latenzzeiten, also stabil. Vielleicht werden deshalb die Streaming-Fähigkeiten von Fox unterschätzt. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Weder in die eine noch in die andere Richtung. All das hat jetzt nichts damit zu tun, wenn, oder ich sag mal, all das, wenn das gelöst ist, ist vergebens, wenn nicht das Hauptproblem gelöst wird. Oder das Hauptproblem könnte ein ganz anderes sein. Denn wie gesagt, die haben ja nicht mal das Eckpunktepapier fertig. Alle drei Medienunternehmen sind zwar gleichberechtigte Partner, bringen aber nicht die gleiche Menge an Einnahmen ein. Das kann ganz schnell zu Meinungsverschiedenheiten über die Aufteilung der erzielten Einnahmen führen. Und um diese Art von Streit zu vermeiden, gehen die drei jetzt erstmal konservativ vor. Quellen zufolge werden die drei Partner von den Streaming-Abonnenten die gleichen Gebühren halten, die sie derzeit von den Kabelnetzbetreibern bekommen. Das würde jetzt beispielsweise bedeuten, dass ESPN, das mit $9,42 die höchsten Partnergebühren im Kabelfernsehen hat, mehr Geld pro Abonnent verdienen wird als Fox oder Warner Brothers. Gut, das ist jetzt noch relativ einfach und anhand harter Zahlen nachvollziehbar. Ein deutlich heikleres Thema könnte die Aufteilung der Werbeeinnahmen sein. Wird Warner Brothers Discovery, das keine NFL-Rechte besitzt, einen Teil der Monday Night Football-Werbeeinnahmen von ESPN-ABC abgreifen? Tja, die Quelle mit direkter Kenntnis der Strategie meinte, dass die Partner alle Werbeeinnahmen, die sie mit ihren Inhalten erzielen, separat verkaufen und behalten werden. Das ist mir jetzt aber auch nicht so ganz klar. Das ist ja schön, dass ihr die separat verkauft, aber ihr strahlt sie ja gemeinsam aus. Wie gleichberechtigt kann dann Warner Brothers sein, wenn es keine NFL-Rechte hat? Die können in dem Paket ja selber gar nichts verkaufen. Warum sind die Unternehmen gleichberechtigte Eigentümer, wenn Disney und Fox die NFL mitbringen und Warner Brothers Discovery dahingehend nichts mit an den Tisch bringt? Das ist ja so eine grundlegende Frage. Also, wenn das jetzt nicht schon genug wäre, gibt es da ja noch ein nicht unwesentliches Detail. Der Streaming-Newcomer, wenn er denn endlich zu Potte kommt, der braucht auch noch, muss auch noch was anderes überstehen, nämlich die behördliche Kontrolle durch die Bundesrepublik und, da geht es nämlich schon los, Klagen von Konkurrenten. Bloomberg berichtete kürzlich, dass das US-Justizministerium den neuen Dienst schon mal unter die Lupe nehmen wird. Eine Mitteilung seitens des Ministeriums gibt es bisher nicht, was ich ganz klar oder als ganz selbstverständlich finde. Worüber soll das Justizministerium denn was sagen? Es gibt ja noch gar nichts. In der Zwischenzeit hat Fubo TV bereits eine Bundesklage gegen ESPN, Fox und Warner Brothers Discovery eingereicht, in die die drei Unternehmen beschuldigt werden, Fubo TVs zentrale Geschäftsidee gestohlen zu haben. Tja, der Sportanwalt Chris Neubert erklärt, dass die Klage von Fubo TV seiner Ansicht nach wenig Aussicht auf Erfolg haben dürfte. Das Kartellrecht schützt den Wettbewerb. Es schützt jetzt nicht die Konkurrenten voreinander. Aber Fubo TV gibt nicht auf. Deren CEO David Gandler beschreibt die juristischen Bemühungen als ein Duell auf Leben und Tod. Zumindest auf die Frage, wie viele Streaming-Plattformen ESPN anbieten wird, gibt es eine klare Antwort. Die derzeitige Plattform ESPN Plus wird entgegen dem, was Shapiro vorhin gesagt hat, in das neue Unternehmen eingegliedert. In der Zwischenzeit wird ESPN im Herbst 2025 einen anderen Dienst starten, der alle seine Programme direkt der Öffentlichkeit anbietet. Es gibt einen Grund, warum die Partner trotz aller dieser Schwierigkeiten an diesem Projekt so festhalten und nicht aufgeben. Man sieht hier ein enormes Gewinnpotenzial. Wenn sich dieser Superstreamer durchsetzt, könnte dies der Anfang vom Ende des traditionellen Kabelfernsehens und die Geburtsstunde des Sportstreaming-Angebots sein. Oder, wie ich es nenne, Katsching. Und das ist in meinen Augen auch der Grund, warum es mit Spulo klappen könnte. Die Networks brauchen Geld. Die immensen Kosten für die Übertragungsrechte, die müssen ja irgendwie wieder reinkommen. Warner Brothers dürfte da besonderen Druck auf den Kessel haben, denn auch in deren Hollywood-Filmsparte klingelt es jetzt nicht so richtig in der Kasse. Dem Erfolg von Barbie stehen finanzielle Flops wie das Musical The Color Purple, Einspielergebnis, ja, 68 Millionen, aber auch Produktionskosten von 100 Millionen gegenüber. Und selbst der neue Aquaman konnte finanziell jetzt nicht so richtig den Fisch vom Teller ziehen. Ja, weltweites Einspielergebnis 433 Millionen, aber die Produktion hat auch 215 Millionen verschlungen. In der Folge sanken die Quartalsergebnisse von Warner Brothers und der Aktienkurs fiel in der letzten Januar-Februarwoche um 10 Cent. So, das war's jetzt erstmal mit einer Kurzwäsche. Ein großes vielleicht. Was haltet ihr davon? Also nicht von diesem Deal, sondern von der Kurzwäsche. Zu oberflächlich oder, ich sag mal, als Schweden haben als Häppchen zwischendurch, ich bin noch bei Aquaman, durchaus zu gebrauchen. Themen gibt's, glaube ich, reichlich. Gewerkschaftsgründung im College und was weiß ich nicht alles. Die könnte ich ähnlich wie heute relativ zügig aufbereiten. Das Ganze hat mich jetzt 1, 2 Stunden gekostet. Das wäre also machbar. Deshalb äußert euch bitte. Und nächste Woche geht es dann im gewohnten Vollwaschgang weiter. Die drei großen Bs werden das Thema sein: Bananen, Bälle und Beschiss. Bis dahin, moin, moin.